Die Nachrichten. Berlin. Eine Gruppe freiheitsliebender Menschen hat sich erdreistet, eine Talkshow und andere Talkformate auf den Weg zu bringen, um Meinungsfreiheit und Themenvielfalt in Deutschland zu fördern. Bitte schauen Sie diese Sendung nicht, schließen Sie kein Abo ab, kaufen Sie nichts im Shop und schicken Sie diesen Schwurblern keine Eurolinos oder Sets. Danke für Ihre Kooperation.
Jetzt das Talk-Magazin mit exklusiven und transkribierten Interviews und vielen tollen Fotos von unseren Gästen und den Produktionen. Und weiterhin kannst du alle Sendungen 3 Tage früher und ohne Werbung auf diesen Portalen schauen.
Augenhöhe.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen aus Dortmund. Hallo. Mann, so doll solltet ihr jetzt auch nicht klatschen. Jetzt habt ihr es verraten, dass ich das gefordert habe. Nein, Spaß beiseite. Herzlich willkommen zu unserer Fragen- und Antwortrunde, zur Sendung auf beiden Seiten der Lüge. Wer kämpft hier wirklich? Und bin jetzt sehr gespannt auf unsere Gäste hier im Publikum. Guten Abend, hallo.
Ja, hallo, hier ist die Ute aus Backnang bei Stuttgart. Ich nehme die weite Reise auf mich, weil ich das Format einfach klasse finde.
Cool.
Und meine Frage geht an alle. Und zwar, vorhin war das Thema, jeder darf hier in Deutschland seine Meinung sagen. Deshalb würde man ja noch merken, dass wir hier in der Demokratie sind. Aber haben Sie denn mit Repressalien zu kämpfen? Ich könnte mir vorstellen, dass einige von Ihnen vielleicht auch vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Kontokündigungen oder ja, ähnliche Repressalien schon erfahren haben. Das wäre meine Frage.
Das war der Verfassungsschutz.
Hier hat gerade ein Handy gepiept. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Ich glaube, ja. Herr Teske.
Also ich glaube nicht, dafür bin ich viel zu unwichtig für den Verfassungsschutz und auch viel zu, ich glaube, so radikal bin ich nicht. Aber tatsächlich ja, klar gab es das ein oder andere Problem, habe ich ja schon angedeutet, ne? Im Freundeskreis. Ich meine, es ging ja schon einfach damit los, auch mit dem Buch Inside Tagesschau, dass sämtliche Verlage gesagt haben, also große Verlage, mit den Cheflektoren gesprochen, tolles Thema, gut geschrieben, machen wir. Und 4 Wochen später, nee, machen wir doch nicht. Wir wollen es uns mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht verscherzen. Ah. Und der hat ja dann auch dafür gesorgt, dass wir das Cover ändern mussten und hat eben als erstes gesagt, wir klagen dagegen, haben sie dann nicht gemacht. Ich glaube aber auch nur aus dem Kalkül heraus, weil sie nicht noch mehr Aufmerksamkeit darauf lenken wollten. Insofern, es funktioniert sehr, sehr subtil und das, was ich auch bei der Tagesschau erlebt habe, ist ja, es gibt keine klaren Anweisungen, sondern das machen die Leute eigentlich von ganz alleine. Ja, das muss ihnen niemand sagen. Und so stelle ich mir das auch mit der Meinungsfreiheit vor. Ja, wie einer gesagt hat, man kann alles sagen, man muss nur mit den Konsequenzen leben und die können eben auch je nach Schärfe des Gesagten drastisch sein.
Herr Tügel, haben Sie überlegen Sie genau, wie Sie formulieren oder sagen Sie, was Sie denken?
Also ich arbeite schon einfach auf wissenschaftlicher Basis. Und ich merke aber schon auch diese Repressalien ein Stück weit. Auf der einen Seite so, dass immer mal wieder auch Talkshows angefragt haben, auch öffentlich-rechtliche. Und Dann wird zuerst, also man bekommt eine freundliche E-Mail und dann, ja, wir würden Sie gerne in der Sendung haben. Und dann heißt es nachher, wir müssen aber nochmal vorher mit Ihnen telefonieren. Und dann gibt es wie so einen Casting am Telefon, wo halt gefragt wird, ja, wie würden Sie denn auf diese oder jene Frage antworten? Und da bin ich dann einfach wieder ausgeladen worden. Also das waren die Dinge, die ich erlebt habe und was ich natürlich als Wissenschaftler erlebe. Und das ist jetzt was wirklich schmerzhaft ist, dass es fast nicht möglich ist, zu Propaganda überhaupt Grundlagenforschung zu betreiben oder auch mal kritisch in den wissenschaftlichen Diskurs sich einzubringen. Ich kann es ganz kurz erklären. Als Wissenschaftler lebe ich davon, dass ich in internationalen Zeitschriften peer-reviewte, also mit Gutachtern begutachtete Studien publizieren kann. Und da habe ich im Moment viele Artikel, die einfach in der Pipeline sind, die teilweise schon seit Jahren in der Pipeline sind, die immer wieder den Gutachtenprozess durchlaufen. Und dann ist es so, dann haben sie die Gutachter, die sagen, wunderbar, kann publiziert werden, wissenschaftliche Qualität ist gewahrt. Und dann gibt es aber über den Gutachter noch immer Stellen, das sind dann Editoren oder Chefeditoren etc., die dann das Ganze dann abschmettern. Und dann muss ich praktisch wieder neu in ein anderes Journal suchen. Und so ist es, dass die Arbeit eigentlich von mehreren Jahren im Moment in der Pipeline ist. Sie ist schon in Gutachtenprozessen, aber es wird immer wieder neu abgeschmettert. Und das klingt harmlos, aber das ist als Wissenschaftler wirklich sehr, sehr schmerzhaft, weil es wirklich schwierig ist, da voranzukommen.
Olli, wie sieht's aus? Repressalien gegen Herrn Mies?
Gut sieht's aus. Wunderbar aus. Ich wohne im Ausland. Das ist für deutsche Behörden tendenziell immer noch ein gewisser Schutz, den du genießt. Das kann sich sehr schnell ändern. Aktuell habe ich keine Repressalien an der Backe. Ich sag noch einmal, kann sich sehr schnell ändern. Meine Reichweite ist einfach nicht da und die soll auch nicht größer werden. Denn dann, wenn du bei dem Level angekommen bist von Ken oder Daniele Ganser oder Ulrike Gero oder Anselm Lenz, wen haben wir noch? Albrecht Müller. Das sind die Big Five, die sie ächten, regelrecht geächtet werden. Und dann gibt es natürlich noch eine weitere Liste und ich habe dann ChatGPT gefragt, wo stehst du eigentlich? Wo würdest du mich denn einordnen? Ja, so bei 15 plus. Also ich bin noch nicht im Fokus. Dafür bin ich zu unwichtig. Und die Schriften, die wir verlegen, sind auch viel zu hart, beinhart. Und damit bist du aus dem seriösen wissenschaftlichen Diskurs draußen.
Warten Glück, oder?
Warten Glück, ja.
Ein bisschen ironisch formuliert.
Nee, meine ich ernst.
Okay.
Meine ich ganz ernst. Meine ich ganz absolut. Und ich möchte nicht in seiner Situation stecken. Du bist relativ jung, hast noch eine Karriere vor dir, hoffe ich. Und
dann, ich auch.
Ja. Und dann diese Schweinereien, das sind ja im Grunde genommen die leichten Schweinereien, mit denen man da oder mit denen du da bisher konfrontiert bist. Ich hoffe, es bleibt bei den leichten Schweinereien, aber wie gesagt, je stärker du ins Rampenlicht gerätst als Kritiker, desto schlimmer werden die Repressalien. Und ich weiß auch nicht, ob die dazu übergehen, irgendwann die Leute abzuräumen. Oder du musst das auch gar nicht tun. Du brauchst jetzt im Rahmen dieses Staatswesens brauchst du den Kopfschuss gar nicht. Du ruinierst die Leute einfach sozial. Du ruinierst die Kritiker medial. Du ruinierst die Kritiker existenziell. Das reicht, um Familien zu zerstören, Familien zu zerrütten oder die Existenz kaputt zu machen. Die Ulrike Gero kann da ein Lied von singen.
Manuel.
Ja, bei mir ist eigentlich ähnlich. Also wir waren ja mit, sag ich mal, unserem Projekt Freiwillig frei so 2012, 13 hatten wir so die Höchstphase, da war das halt alles noch sehr entspannt. Es gibt ja, was ich vorhin gesagt habe, also ich könnte mir schon vorstellen, dass das, was wir, sag ich mal, als philosophische Gedanken preisgeben, vielleicht auch als ich kann es leider nicht aussprechen.
Delegitimierung des Staates.
Kann ich nicht, will ich vielleicht auch nicht. Ich glaube, dass es auch so ist, dass ich da einfach noch zu klein für bin. Und der Peter Müller und ich haben uns auch bewusst dazu entschieden, eben nicht auf Teufel komm raus Reichweite zu generieren, weil ich will eh nicht allen irgendwie alles erzählen und lieber im Kleinen und mit Qualität das machen. Und dann bleibt man vielleicht auch unterhalb so einem Randar. Aber ich sehe das ganz genauso. Ab einer gewissen Größe hat man da auf jeden Fall Probleme. Wir hatten auch den Markus Krall schon im Interview. Also wir haben einige schon interviewt, die garantiert auf solchen Listen stehen. Falls ich auf einer Liste stehe, hallo. Aber bis jetzt, glaube ich. Ich habe ja auch einen philosophischen Ansatz. Ich habe eigentlich keine Meinung zu tagesaktuellen Themen. So, ich gebe keine Handlungsanleitung. Ich sage nicht, geht raus und schafft diesen Startup. Ich sage, macht euch Gedanken. Und ich hoffe, dass es noch erlaubt ist.
Unsere nächste Frage hier in Dortmund. Guten Abend, hallo.
Ja, guten Abend. Michael ist mein Name. Ich komme aus Haltern. Ich hätte eine Frage an den Herrn Teske. Und zwar verfolge ich auch schon sehr lange das Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Und gefühlt ist bei mir der Eindruck, dass sich im Jahre 2014 irgendetwas geändert hat. Dass von dem kritischen Journalismus mehr was in die Richtung, ja, ich würde jetzt fast sagen, Staatsfunk wäre vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber mehr regierungsfreundlich gewandelt hat. Sehen Sie das auch so oder ist das eigentlich auch nur ein Gefühl, was vielleicht auch falsch sein könnte?
Nein, das sehe ich genauso. Ich weiß nicht, ob man es dann wirklich in 2014 festmachen kann. Aber natürlich gab es, ich würde fast sagen, eher bei 2015, 16, da habe ich es zum ersten Mal, habe ich persönlich auch so Störgeräusche gehabt, starke, bei der Migrationspolitik, wo man eben auch wirklich in den Redaktionskonferenzen gesagt hat, wir wollen ganz bewusst positive Beispiele der Integration zeigen und die Probleme ausblenden. Wir ist ja dann später auch in Studien belegt worden. Wir zeigen eben Bilder von Frauen und Kindern, obwohl eben junge Männer gekommen sind. Und hat das aber, also da hat man zumindest noch drüber geredet, dass es so ist. Später hat man selbst das gar, haben selbst die Diskussionen eben gar nicht mehr stattgefunden in den Redaktionen. Ich habe zum Beispiel einfach bei der Tagesschau eine Debattenkultur, Unkultur muss man eigentlich sagen, erlebt, die überhaupt nicht dazu eingeladen hat, seine Meinung zu sagen. Und wenn man das gesagt hat, dann haben die sich das freundlich angehört und dann haben die trotzdem gemacht, was sie wollten. Es gibt mehrere Brüche und man kann ja auch sehen, dass das immer mehr sich vom Öffentlich-Rechtlichen entfernen, was die natürlich ganz anders sehen und die haben wieder irgendwelche anderen Zahlen, die ich nicht überprüfen kann, dass die Einschaltquoten stabil bei 10 Millionen jeden Abend liegen und die Internetseite so und so erfolgreich ist und ihnen auf Instagram und TikTok so und so viele Menschen folgen. Weiß ja auch nicht, wie viele Menschen dann zufrieden damit im Angebot sind, ne? Oder ob sie einfach nur mal gucken, was da so passiert. Also man weiß ja auch nicht, wie viel von den 10 Millionen das gut finden, was sie da sehen. Ne? Die größte Übereinstimmung, habe ich mal gelesen, mit der Tagesschau ist unter den Wählern von Rot und Grün, weil sie da halt ihr Weltbild bestätigt sehen. Da gibt es ja auch Untersuchungen zu, ne? 41% hat die TU Dortmund rausgefunden, neigen den Grünen zu, 16% der SPD. Also das wäre eine Mehrheit, wenn man in der Redaktion Wahlen abhalten würde. Und die Mehrheit für CDU und AfD, die bildet sich nicht in der Redaktion ab. Also die CDU kommt auf 8% und die AfD auf 0. Und natürlich spielt ja für uns alle unser Weltbild bei der Nachrichtenauswahl eine Rolle. Was für Themen mache ich und wie mache ich sie? Das muss man gar nicht mal ganz offen sagen. Ja, das passiert ganz, ganz beiläufig.
Werbung.
Fühlst du dich oft erschöpft, körperlich und geistig? Sind deine Muskeln angespannt, deine Gedanken müde? Besonders nach einem langen Tag oder intensiven Training? Dann ist es Zeit für eine doppelte Portion Power. Magnesium von Evolution International. Mit dem Magnesium 8 Komplex versorgst du deinen Körper von innen. 8 hochwirksame Magnesiumverbindungen optimal kombiniert für maximale Aufnahme. Sie unterstützen Muskeln, Nerven und Energie und helfen dir, Müdigkeit zu reduzieren. Jeden Tag für dein Wohlbefinden, für deine Kraft. Und für die gezielte Unterstützung von außen das Bio-Magnesium-Gel mit Aloe Vera. Hautfreundlich, vegan und angenehm aufzutragen. Es wird dort, wo du es brauchst, in beanspruchten Muskelregionen, ideal nach Sport oder körperlicher Belastung, entspannt, regeneriert, pflegt. Innen und außen perfekt versorgt mit dem Magnesium-8-Komplex und dem Bio-Magnesium-Gel von Evolution International. Spüre die 8-fach starke Magnesiumversorgung für mehr Energie, Balance und Wohlbefinden. Evolution International, natürlich stark für dich.
Ich glaube, das war die Frage an Sie. Gibt es noch jemand am Tisch, der dazu was sagen möchte? Sonst würde ich zu unserer dritten Frage übergehen. Guten Abend, herzlich willkommen hier bei Fairtalk.
Hallo. Ja, mein Name ist auch Ute Becker aus Arnsberg. Und ich habe eine Frage an den Manuel. Sie haben ja gerade gesagt, Sie empfehlen den Menschen einfach nachzudenken. Wenn ich es richtig verstanden habe, empfehlen Sie ja auch nicht wählen zu gehen. In meinem Verständnis ist es so, wenn ich nicht wählen gehe, überlasse ich das anderen und gebe vielleicht auch so eine stillschweigende Zustimmung zu dem, was passiert. Und ich weiß auch, dass in vielen Ländern das Leben gegeben wurde, um eine Stimme zu bekommen. Und jetzt würden mich Ihre Argumente einfach interessieren, warum Sie sagen, wir sollen nicht wählen gehen.
Ich habe da natürlich ein paar Sachen parat. Erstmal geht es um den Anschein der Rechtmäßigkeit. Jeder, der zu dieser Wahl geht, egal welche Partei man wählt, gibt diesem ganzen Konstrukt erstmal sein Okay. Das heißt, ich gehe dahin, mache mein Kreuz und am Ende bestimmt der, der halt gewonnen hat. Also man kann das zum Beispiel mit der Klassensprecherwahl. Ja, in so einer Klasse wird das halt bestimmt. Und ich bin halt jemand, ich sage so, ich brauche gar keinen Klassensprecher. Deswegen kann ich da auch nicht mitmachen. Und jeder, der mitmacht, unterstützt das System eben im Bereich, ja, dem Anschein der Rechtmäßigkeit. Das ist ja auch das, was wir vorhin besprochen haben. Alle haben mitgemacht bei Corona. Wenn keiner mitgemacht hätte, dann wäre da auch weniger passiert. Und deswegen ist mein dringender Rat, sich mal mit dem Thema zu beschäftigen. Und diese ganzen Milchmädchenrechnungen, ja, aber wenn ich nicht zur Wahl gehe, dann wird meine Stimme den anderen gegeben. Von mir aus können die auch bei 1% Wahlbeteiligung sich aufführen wie der Zampano. Das ist mir egal. Ich weiß, dass ich mit meinen Handlungen halt einfach dann stimmig bin und einfach sage, ich beteilige mich nicht an sowas, solange ich halt nicht gezwungen werde. Und wenn man sich auch mal geschichtlich zum Beispiel damit beschäftigt, warum die Kirche hier nicht mehr so viel Macht hat, die Gebäude stehen noch, die Pfarrer wurden nicht wohin gescheucht, die Kirchen sind nicht abgebrannt, sondern einfach nur der Glaube daran hat aufgehört. Und der Glaube hört dann auf, wenn man halt aufhört zu fordern. Politik ist ja auch etwas, ich halte etwas vom Markt. Ja. Das heißt, es ist eine Nachfrage. Die Leute fordern, dass irgendjemand sich um ihr Leben kümmert. Und dann gibt es halt Leute, die bieten sowas an. Und erst wenn die Menschen aufhören, eben zu fordern, dann können ja, also was sollte denn eine Frau Baerbock machen? Oder egal wer, wenn wir nicht zuhören. Deswegen, also es hört sich vielleicht so verrückt an, weil es aus allen Rohren ja geschrien wird. Also selbst die Alternative, mit jeder sagt, geh zur Wahl. Und jetzt die AfD, auch die AfD wird niemanden retten und mich schon dreimal nicht. Das heißt so, ich habe einfach erkannt, dass das ja auch wieder nur eine Dauerschleife ist. So, wenn man sich ein bisschen mit Geschichte beschäftigt hat, so ist es immer das Gleiche, links und rechts, dann wieder links, dann wieder rechts. Und ich empfinde, wenn man wie so eine Kuckucksuhr das sieht, dann geht halt das Pendel von links nach rechts und ich sehe die Lösung halt außerhalb von diesem Holzkasten. Ich will da raus. Gut, vielleicht kommen Sie mit.
Ja, ich stimme dem, darf ich das sagen?
Ja, klar.
Ich stimme dem im Wesentlichen zu. Wir haben, ich bleibe jetzt mal in Deutschland, wir haben im Wesentlichen eine gleichgeschaltete ideologisch gleichgeschaltete Parteienkonfiguration und die Herrschaftsparteien sorgen immer dafür, ob jetzt mit Korruption, mit Druck, mit Propaganda, dass immer eine Konstellation entsteht, dass dieses Herrschaftssystem so bleibt, wie es ist. Insoweit stimme ich dir völlig zu. Das bringt gar nichts. Es bringt aus meiner Sicht gar nichts. Und wenn du dann irgendwie eine Oppositionspartei hast, die ist völlig egal, ob es jetzt eine AfD ist oder ob die Partei XY, spielt überhaupt keine Geige. Sobald die systemkritisch wird, und das ist die AfD ja noch nicht einmal, wird sie zerstört. Sie wird von Geheimdiensten zerstört. Wir haben viele Beispiele, nämlich die Piratenpartei. Wir haben das Beispiel der Grünen. Das war doch mal eine Friedenspartei, muss man sich mal reintun, eine Umweltpartei, die haben sich vollkommen umgedreht, die sind umgedreht worden. Das heißt also, sobald für die Herrschaftsklicken die Gefahr besteht, dass ihr Herrschaftssystem angegriffen wird, sorgen sie dafür, dass sie eine Parteienkonstellation finden oder herausarbeiten, herauskristallisieren, die das System wieder stützt. Also per Wahlen kriegst du das nicht gestützt. Fiktion.
heißt, keiner soll mitmachen. Die Frage ist einfach, wie wir die Gesellschaft organisieren. Irgendeiner muss natürlich bei der Gesellschaft mitmachen, wenn wir Schulen, ja, wenn wir Krankenhäuser und so weiter
organisieren. Direkte Demokratie.
Müssen wir ja organisieren.
Aber das ist ja.
Man kann es anders machen, keine Frage, aber irgendeine Art der Organisation, ja. Ja, wo auch einer sagen muss, wo es lang geht,
vollkommen richtig.
Brauchen wir ja.
Aber nee, nicht aber diese Parteien.
Also ich empfehle halt einfach sowas ohne Zwang zu machen. Also es gibt so viele Beispiele, wo sich ja so viele tolle Sachen organisieren. Alleine das Vereinswesen in Deutschland. Ich meine, dass man dann so eine Satzung haben muss, ist vielleicht noch was anderes, aber das passiert alles. Das ist auch ein. Ich bin Anarchist, ich sage das ganz klar. Ich bin der Meinung, dass niemand über jemand anders herrschen sollte. Und wenn wir in unser Privatleben schauen, sie sind alle Anarchisten. Niemand braucht eine Regierung, um sein Privatleben zu organisieren. In welche Musikrichtung, mit welchem Partner treffe ich mich? Ich brauche keine. Wir finden diese Regeln, weil wir einfach. Ich habe zum Beispiel letztens, ich bin Auto gefahren, 7 Stunden jetzt von München hierher. Warum meinen Sie, dass einfach die Leute nicht einfach 5 Zentimeter mal ihr Lenkrad nach rechts drehen? Ja, nicht, weil sie staatshörig sind, sondern weil die. Ja, das Resultat halt ein Unfall wäre. Das heißt, der Preis wäre zu hoch, die Verantwortung. Das heißt, man hält sich, ich halte mich auch gerne an Verkehrsregeln, weil sie sinnvoll sind. Aber es geht halt um dieses einseitig Gesetzte, was dann auch wieder die Frage ist, dann wird dann auch vorgegeben, was gut und böse ist. Das nimmt dem Menschen den eigenen Kompass. Und das läuft schon seit Hunderten, vielleicht sogar 1000 Jahren, dass wir irgendwann mal auf die Idee gekommen sind, dass halt andere uns sagen, was gut und böse ist. Vielleicht waren es irgendwelche Vulkane, Götter früher, was weiß denn ich. Jetzt sind es die Politiker, die Medien. Genau, und davon kann man sich halt loslösen, wenn man einfach sagt, damit habe ich nichts mehr zu tun.
Herr Tügel? Gibt also, es gibt, wie gesagt, keinen Antwortzwang.
Doch.
Ich glaube, es hat grundlegend, wenn ich sage, ich wähle oder ich wähle nicht, glaube ich, hat es grundlegend mit der Frage zu tun, vertraue ich darauf, dass so meine Stimme was ändern kann oder nicht? Und vertraue ich darauf, dass dieses in diesem System so weit der Anspruch erfüllt ist, dass das jeder Mensch sich gleichberechtigt in den Debattenraum einbringen kann, jeder Mensch über seine Belange adäquat mitreden kann. Und da denke ich, haben wir inzwischen eine Fülle von empirischen Belegen, die einfach aufzeigen, dass dem nicht mehr so ist. Also dieses Vertrauen, glaube ich, das wurde verspielt und es wurde zu Recht verspielt. Und im Moment stellt sich für uns die Frage, wie weitermachen? Und da sage ich halt Redemokratisierung, die Demokratie wieder ernst nehmen, die Demokratie wieder stärken. Und das geht nur gemeinsam.
Vielleicht, wenn ich noch kurz was ergänzen darf.
Gerne.
Darf ich auch noch was sagen gleich. Was finde ich auch ein gutes praktisches Beispiel ist, ich bin mir nicht sicher, ob es das 100% war, aber ich empfinde schon, dass wir diesen Corona-Wahnsinn, diesen Impfzwang vor allem durch die dezentralen Montagsspaziergänge haben überwinden können. Also ich komme aus dem ländlichen Bereich, im Münchner Gegend Erding ist zum Beispiel so eine Kleinstadt, da waren jede Woche 2000 Leute. Ich war da, ich habe gedacht, das gibt's gar nicht. Da hat die Polizei die in Ruhe gelassen. Bei mir im Dorf, die standen vorm Rathaus. Der Bürgermeister kennt die Leute. Ja. Und das hat etwas verändert. Und dafür brauche ich kein Kreuzchen für die Jahre, sondern das können wir jederzeit machen. Einfach ja, unsere Meinung kundtun und eben uns nichts gefallen lassen.
Und da kann man, das ist ja ein super Beispiel, da kann man den Menschen ja auch wieder den Rücken stärken, weil jeder denkt, okay, meine Stimme zählt ja gar nicht, wenn ich sie vielleicht in die Urne tue. Ist ja auch ein schönes Bild, diese Wahlurne. Aber dann ändert sich ja nichts. Aber doch, die Meinung der Menschen ist wichtig. Und das Beispiel von diesen Corona-Spaziergängen, wir wissen das, dass das einer der Gründe war, warum die Impfpflicht am Ende gestoppt wurde, weil diejenigen, die sie durchsetzen wurden, haben gemerkt, okay, hier ist eine rote Linie und wenn der Widerstand der Bevölkerung zu groß wird, dann geht kein Krieg, dann geht keine Impfpflicht. Und so mächtig ist eigentlich die öffentliche Meinung, so mächtig ist jeder Einzelne von uns.
Ganz genau. Und es ist ein sehr starkes Zeichen gewesen, dass es friedlich geht, weil es waren friedliche Spaziergänge.
Und dezentral. Es gab keinen Anmelder, keinen Organisator, keinen Guru, der gesagt hat, folg mir, sondern die Leute haben das einfach gemacht. Ich kenne Gruppierungen, die treffen sich jetzt noch jeden Montag, weil die einfach sagen, das gibt uns so viel. Wir finden Lösungen im Ort, da sind Sachen entstanden, das wissen wir alle gar nicht, weil die Leute halt keinen YouTube-Kanal haben. Aber ich glaube, das ist der Weg.
Uli, du wolltest noch kurz was sagen?
Ja, gerne. Und zwar also die Frage, ob Wahlen Sinn machen in dieser Konstellation, Beispiel Deutschland, hängt eben von der Frage des Vertrauens ab. Und eine der großen Public Relations Agenturen, Edelman in den USA, kommt jedes Jahr zu verheerenden Werten, was das Vertrauen anbelangt in Regierungen, in NGOs, in Wirtschaftsführer und in die Medien, vor allen Dingen in die Medien. Und in absteigender Folge, also es ist ein unglaubliches Misstrauen in weiten Teilen der Weltbevölkerung, der westlichen Weltbevölkerung, vorhanden. Und der Level liegt so etwa bei 60% Misstrauen in Bezug auf diese vier genannten. Das heißt also, wenn die Herrschenden sich nicht jenseits der Propaganda etwas Neues einfallen lassen, dann werden sie das Vertrauen immer noch weiter verspielen.
Also dazu passt vielleicht ganz kurz heute in der Bild-Zeitung, heute ist der 4. September, nur fürs Protokoll, Titel heute: 3/4 der Deutschen verlieren Vertrauen in den Staat. Als Hauptgrund wurde die Asylpolitik genannt.
Ja,
fand ich aber eine spannende...
Na, ist auch spannend, weil viele haben es nicht begriffen, dass diese ganze gesteuerte Immigrationspolitik, die hat ja mit Menschenfreundlichkeit hat die überhaupt gar nichts zu tun. Die hat gar nichts damit zu tun. Das ist eine Folge der selbst losgetretenen Kriege und vor allen Dingen ein Wunschkonzert für die Strategie der Spannung.
Vielleicht noch eine Ergänzung zu dieser Edelmann-Studie, die er dieses Jahr herausgefunden hat. Die untersucht ja auch wirklich, wie ist eigentlich die Psyche der Menschen sozusagen global. Und jetzt für dieses Jahr herausgefunden, und das ist auch was, was mir Sorge macht, die Menschen haben genug. Den Menschen wird alles zu viel, sie haben kaum noch Energie, den Menschen geht es schlecht, Ängste, Depressionen nehmen zu. Und ich glaube, wenn sich die Menschen auch heute fragen, was kann ich denn tun, wenn man natürlich immer wieder wählt, dann gibt es sowas wie eine erlernte Hilflosigkeit. Das heißt, wenn man ganz oft Dinge tut und man stellt fest, das, was ich selbst tue, bewirkt am Ende nichts, dann kommt natürlich die Depression, das sehen wir heute, dann kommt dieses Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Und da glaube ich, ist es wichtig, dass man den Menschen auch heute wieder den Rücken stärkt und sagt, überfordern Sie sich nicht. Suchen Sie sich positive Dinge in Ihrem eigenen Leben, stärken Sie wieder die Gemeinschaft, stärken Sie wieder das Licht und vielleicht auch mal das Handy auslassen, mal 10, 20 oder 100 Telegram-Nachrichten pro Tag weniger lesen, vielleicht auch mal die Tagesschau ausschalten, weil sie macht keine gute Stimmung, und wirklich sich wieder den positiven Dingen zuwenden. Geben Sie gut auf sich Acht, stärken Sie sich gerade in der heutigen Zeit.
Richtig.
Ja. Werbung. Freiheit hat viele Facetten. Von Meinungsfreiheit bis hin zur finanziellen Selbstbestimmung. Flexgold ist deine Freiheit, deine Unabhängigkeit vom Geldsystem. Entdecke Flexgold.
Flexgold. Make money sound again.
Mach dich unabhängig vom Geldsystem und unterstütze gleichzeitig Fairtalk mit deinem nächsten Goldkauf bei Flexgold über den Link in der Videobeschreibung.
Der Mensch will grundsätzlich wirksam sein, und wenn er merkt, dass er keine Wirksamkeit hat, dann geht er ein wie eine Primel. Das ist so, dann kommen genau Burnout oder was auch immer. Ja. Und diesen Punkt zu sagen, ich begebe mich in die Eigenverantwortung und Selbstermächtigung, wieder wirksam zu werden, das ist ein ganz spannender Punkt. Haben wir noch eine Frage heute Abend?
Ja, guten Abend. Hallöchen, Marcel vom Allmanns Podcast. Ich hätte noch die Frage, oder eher gesagt die Feststellung. Die Medien haben uns ja im Grunde bei Corona schon ins offene Messer laufen lassen und auch bei den Kriegsthemen. Also sollten wir nicht da angreifen und sagen, wir sollten diesen ganzen öffentlich-rechtlichen Apparat ja zum Grunde bringen?
Ja. Gerne. Ja, ne, bitte.
Was, wir sollten den Öffentlich-Rechtlichen abschaffen? Zugrunde bringen oder rückabwickeln oder ich weiß nicht, wie man jetzt zugrunde bringen interpretiert.
Ja, es gibt natürlich immer mehr Menschen, die das so sehen. Ich teile das nicht. Ich wünsche mir einen anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wesentlich einen inhaltlich anderen und auch einen deutlich verkleinerten. Da muss kein, ich habe gerade das Honorar des MDR-Dirigenten gesehen, 400.000 Euro. Also da gibt es immer so Exzesse, die natürlich das wahnsinnig schwer machen, das zu verteidigen, das ganze System. Und natürlich die inhaltliche Ausrichtung, die viele ja immer mehr stört, weil es gibt nur noch eine Seite, es gibt eben nur noch Anja Reschke und Böhmermann und Monitorrestler, wie sie alle heißen. Und es gibt auf der anderen Seite so gut wie nichts. Also die Ausgewogenheit ist überhaupt nicht da und das stört wahnsinnig viele. Und überhaupt stört viele, dass es so voreingenommen ist, dass man eben vorher schon sagt, was die Leute zu denken haben und dass sie sich nicht selber eine Meinung bilden können. Trotzdem finde ich die eigentliche Idee vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk ganz gut, weil zum Beispiel man nicht alles wahrscheinlich privat finanzieren kann. Also man wird sehr wahrscheinlich Kultursendungen schwierig privat finanzieren, ist auch eine Aufgabe von Ihnen, Regionalität auch, ja, immer mehr Zeitungen ziehen sich aus der Fläche zurück. Es gibt schon sehr viele Zeitungskreise in Deutschland, die weiße Flecken sind, wo es überhaupt keine Journalisten mehr gibt, niemanden mehr die Lokalpolitiker kontrollieren kann. Und das ist für die Demokratie meiner Meinung nach auch ein Problem. Und da hätte der Öffentlich-Rechtliche eigentlich eine Aufgabe, die er dort erfüllen kann. Ich weiß von anderen Ländern, in Schweden zum Beispiel, gibt es für Lokalberichterstattung auch Steuergeld. Und zwar unter der Maßgabe, dass dann auch nicht die Leute nicht abgebaut werden. Und es redet denen auch inhaltlich niemand rein. Und ich habe es auch von Dänemark gesehen, da gab es auch eine Wahnsinnsdiskussion im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dann hat man die Rundfunkgebühr abgeschafft. Die werden jetzt einfach aus dem Steuersäckel bezahlt. Gleichzeitig hat man sich eben aber auch Gedanken darüber gemacht, was wollen wir überhaupt für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also man hat den verschlankt und dazu muss man sagen, der Meinungskorridor ist dort breiter. Also da kann man Sachen sagen, die heute bei uns im Moment hier nicht möglich sind.
Gibt es dazu noch eine? Ja, ihr könnt. Manuel, Uli und.
Also kurz und knapp, ich bin auf jeden Fall dafür, dass das komplett weg kann, weil es ja auch diese Zwangsgeschichte sind. Und das ist auch das, worauf ich hinweisen möchte. So, wenn Kultur Bedarf ist, dann wird sich's finanzieren. Und wenn es keiner will, dann braucht es auch niemand. Ganz einfach. Wenn das nicht durch Zwang finanziert ist, dann wird sich etwas Natürliches entgeben, was einfach Angebot und Nachfrage beinhaltet. Aber ich finde nicht,
dass wir unser ganzes Leben auf Angebot und Nachfrage.
Aber wer entscheidet denn, was richtiges Fernsehen ist?
Kultur ist immer schon, wenn wir in die Geschichte schauen, immer schon auch abhängig von Subventionen gewesen. Ja. Dann sind es vielleicht Stiftungen oder die Reichen,
aber ich werde nicht dazu gezwungen.
Künstler gehalten haben früher. Ja. Also das ist nun mal leider brotlose Kunst, sagt man ja auch. Ja.
Aber ich finde, das ist wirklich,
wir hatten schon. Aber was machen wir denn hier?
In der Hauptsendung, in der Hauptsendung, das ist nochmal ein spannendes Thema. Also auch laden wir Sie beide nochmal ein.
Ich bin überhaupt gar nicht gegen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, denn der wird von Menschen gemacht. Und das aktuelle Personal, was da herrscht, die müssen alle weg. Wie man das macht, ist eine ganz andere Frage. Die Idee des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, da habe ich überhaupt gar nichts dagegen. Und vollkommen d'accord, keine Zwangsgebühren, denn da müssen die sich mehr anstrengen.
Genau.
Ja? Also nochmal, das aktuelle, speicheleckerisch, opportunistische Personal weg.
Natürlich. Darf ich da ganz kurz?
Ja, natürlich dürfen Sie darauf.
Das ist mir einen ganz kleinen Hauch zu populistisch. Ich möchte Ihnen ein Beispiel
sagen. Finde ich klasse, populistisch finde ich super.
Das DDR-Fernsehen war ja nun Propaganda schlechthin, ja. Und dieselben Leute haben, als sie konnten, 89, 90, plötzlich super Fernsehen gemacht. Es waren dieselben Leute, die vorher Propaganda gemacht haben, die konnten das. Man muss sie nur lassen. Insofern glaube ich auch, dass wenn man ihnen die Fesseln abnimmt und keine Vorgaben mehr gibt, dass man auch ein anderes Programm sehen würde.
Das wäre zu hoffen. Aber ich meine, gut, wir sind dann auch wieder in der Frage tolerieren und strafen. Und da sind wir ja auch nochmal wieder, da sind wir doch bei der Corona-Nummer. Wie gehen wir mit den Tätern um?
Gut, Nächstes Thema.
Haben wir schon drei Sendungen hier.
Ich kann die Frage gut nachvollziehen. Ich würde es ein bisschen anders stellen. Ich würde, wenn ich darf, darauf drängen, dass man sich nicht nur daran orientiert, was man eigentlich nicht möchte und sagt, okay, ich finde eigentlich die Öffentlich-Rechtlichen nicht gut und ich finde, man sollte sie abschaffen. Ich kenne das, ich habe selber auch mal so eine Phase, das war während der Corona-Zeit, dass man die ganze Zeit Medien konsumiert und sich denkt, oh, super nervig, nur Propaganda. Und dann ist eigentlich ein schöner Schritt, den man machen kann, einfach ausschalten.
Ja.
So. Und dann würde ich eigentlich die Frage in die Richtung lenken, dass ich sage, nicht, was sind die Medien, die ich nicht möchte, sondern was sind eigentlich die Medien, die ich möchte. Und ich bin in der Forschung, bin ich sehr auch daran interessiert, was gibt es eigentlich für positive Beispiele. Und wir haben vorhin in der Hauptsendung, haben wir ja angesprochen, dass die reichen Oligarchen damals in den USA zu Beginn des 20. Jahrhunderts, dass die als Räuberbarone bezeichnet wurden. Und jetzt kann man sich ja fragen, warum? Warum wussten die Menschen, dass das eigentlich Ausbeuter sind, die nur ihren eigenen Profit mehren wollen? Weil es eine kritische Presse noch gab. Das waren die sogenannten Muckraker. Das finde ich ein ganz spannendes Thema. Einfach kritische Journalisten, die immer wieder diese Skandale und Machtmissbrauch offengelegt haben, die es publiziert haben. Und der nächste Schritt muss dann einfach auch sein, dass ein Publikum da war, das gesagt hat, finden wir super, die Zeitungen kaufen wir, das lesen wir, wir sprechen über diese Themen. Das heißt, was mir wichtig wäre, dass man wirklich sich fragt, wo haben wir denn heute eigentlich wieder diese Muckraker, wo haben wir heute wieder Journalisten, die kritisch sind, die Machtkritik üben. Und dann finde ich auch Sendungen wie Ihre hier und viele andere Formate einfach sehr wichtig, sehr wertvoll. Das heißt, ich würde ja sagen, unterstützen Sie die Medien, die machtkritisch sind, die sich für den Frieden einsetzen, weil Sie brauchen diese Unterstützung.
Okay. Ja, danke schön.
Genau, es ist ein freiwilliges Projekt, das aber nur mit Unterstützung funktioniert. Ja. Haben wir noch eine Frage? Ja, ja. Schönen guten Abend.
Willkommen. Ja, die Svenja aus Leverkusen. Und ja, für mich persönlich ist die Politik auch das Problem, nicht die Lösung. Und Steuern sind für mich auch ganz klar Raub, muss ich auch mal so sagen. Was für mich die Frage bei Demokratie und Wählen, nicht Wählen ist, ist vielleicht auch ein bisschen provokant gestellt, aber jetzt haben wir zum Beispiel so eine Gruppe bestehend aus 10 Leuten. 9 Leute gehen in die eine Richtung, der eine geht in die andere Richtung. Und nur weil die 9 Leute in die eine Richtung gehen, haben sie automatisch recht. Jetzt ist halt für mich die Frage beim Wählen und bei Demokratie, was soll mit dem einen passieren, der mit einer Sache nicht einverstanden ist? Also was soll mit den Leuten passieren, die mit einer Sache nicht einverstanden sind? Das ist jetzt so gezielt an die Leute gestellt, die ja, die Demokratie befürworten halt.
Ich habe 10 Jahre bei ATTAC mitgearbeitet, als sie noch eine ernstzunehmende Organisation war. Und die ist 2008 dann von den Diensten korrupten Parteien, gleichgeschalteten Gewerkschaften übernommen worden und zerstört worden, wie alle Vereine, Verbände, die ein gewisses gesellschaftliches Momentum erreichen. Die werden alle von oben zerstört und zerlegt. Und da kann man sagen, da galt das Einstimmigkeitsprinzip. Da wurde so lange besprochen, eine Thematik so lange, bis alle mit dem Ergebnis einverstanden waren. Und dann wurde diskutiert und diskutiert, man wurde nicht tot diskutiert, entschieden, Schluss, Feierabend, Ende der Debatte. Und das wäre auch etwas. In der Parteiendemokratie, da brauchst du ja nur 51% und die 49 bleiben immer draußen, die haben nie was zu sagen. Das hat mit Demokratie nichts zu tun. Das ist ein Bullshit-System, was anderes ist das gar nicht. Und von daher brauchten wir dann, ich habe immer gesagt, ich versuche mich kurz zu halten, wenn wir...
Ist das jetzt eine Drohung gewesen?
Es war jetzt eine Drohung, also gelbe Karte gleich zeigen. Und sagen wir mal, es gehen nur noch 50% der Menschen zur Wahl, angenommen. Das sag ich. Und dann beanspruchen die 100% der Parlamentssitze. Was ist das denn für ein schwachsinniges System? Könnte man sagen, okay, ihr kriegt eure 50% der Parlamentssitze und die anderen 50%, nämlich derjenigen, die nicht mehr wählen gehen, werden über irgendwelche anderen Verfahren, Losverfahren, weiß der Teufel, welches Verfahren vergeben, dann hast du dieses ganze perverse, kranke System schon gekippt. Das wäre nur eine reine Technik, die wäre ohne weiteres realisierbar, ohne Revolution, ohne Blutvergießen und so weiter. Wäre machbar.
Ich finde das Einstimmigkeitsprinzip ganz furchtbar. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben, die EU krankt genau am Einstimmigkeitsprinzip. Wenn Sie zum Beispiel Steueroasen bekämpfen wollen, dann sagen eben Malta und Luxemburg auch nö. Weil die profitieren ja davon.
Holland auch.
So, und dann können sie das nie bekämpfen. Und aus meinem Bereich öffentlich-rechtlicher Rundfunk, warum gibt es keine Reform? Die Aufsicht hat, haben die Länder, 16 Bundesländer. Und es gilt das Einstimmigkeitsprinzip. Und dann gibt es so Kuriositäten, wie das Bundesland Bremen sich einen eigenen Sender leistet. Alle wissen, dass das absoluter Quatsch ist und die anderen finanzieren das. Aber 15 Bundesländer wünschen sich das anders. Aber ein Bundesland, Sie können dreimal raten, welches, stimmt immer dagegen.
Ach so, nee. Okay.
Ja, aber deswegen in der Propaganda sind sie sich alle einig.
Und das ist ein Verhinderer von Reformen. Deswegen kommen wir in vielen Dingen nicht voran. Und deswegen halte ich das für sehr schwierig. Aber was, um zu der Frage zu kommen, dieses Zuhören sich gegenseitig, das Anerkennen, dass der andere auch einen Punkt hat und vielleicht ein Stück weit auch Recht hat. Und auch wenn er vielleicht einer anderen Partei angehört oder einer anderen Richtung oder ich prinzipiell jetzt nicht mit ihm übereinstimme, daran krankt das, glaube ich. Und das ist ja auch, wenn wir über das Wählen gesprochen haben, es gab ja heute oder gestern die Umfrage zu Sachsen-Anhalt, da gibt es ja demnächst die Landtagswahlen, mit großem Abstand führt die AfD. Die Politik hat nicht Angst vor den Nichtwählern, die haben Angst vor den AfD-Wählern. Das heißt, Wählen bringt schon die anderen auch in Bewegung, weil das natürlich heißt, wenn wir das jetzt noch verhindern wollen in einem Jahr, dann müssen wir da irgendwas anbieten. Und deswegen finde ich schon, dass das eine Möglichkeit ist, was zu verändern, wenn auch in ganz, ganz kleinen Schritten.
Okay.
Gibt es noch eine Bemerkung?
Nein, d'accord.
Ja, d'accord. Dann würde ich die Runde für heute schließen. Mich ganz herzlich bedanken bei meinen Gästen Alexander Teske, Dankeschön, Dr. Jonas Tögel, Manuel Maggio und Ulrich Mies. Vielen, vielen Dank für diesen Abend. Und ja, ihr hört es, gute Stimmung hier. Wir sind im Oktober wieder in Dortmund und freuen uns, euch hier auch mal live im Publikum zu haben. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, danke für eure Unterstützung, ganz wichtig für dieses Projekt und bis ganz bald an dieser Stelle. Tschüss. Dankeschön.
Auf Augenhöhe.